Weißenberg ist ein kleiner Ort in der Nähe von Amberg und es kommt vom fränkischen Verschliff des Wortes Weizenberg, weil hier früher so viel Getreide angebaut wird. Einer, der diese Tradition aufrechterhält, ist heute zu Gast in unserem Podcast. Hi, ich bin Maggie. Hier neben mir ist Theresa. Wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Bio-Topcast.
Und wir sind heute zu Gast bei Günther auf dem Hutzelhof. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Ja, gerne. Schön, dass ihr hier seid.
Als erste Frage, was macht denn überhaupt der Hutzelhof? Also, ja, was macht ihr?
Ich glaube, bekannt sind wir vor allem, dass wir qualitätsbewusste Verbraucher mit unseren Lebensmitteln beliefern, die zu 100% aus ökologischem Anbau stammen. Zum Teil vom eigenen Hof, Gemüse und Brot und zum Teil aber auch von vielen Partnerbetrieben, die ebenfalls ökologisch wirtschaften. Dort packen wir zusammen und fahren das zu privaten Haushalten, Schulen, Kindergärten. Das ist so unsere Aufgabe.
Ihr liefert ja schon seit 1995 frisches Gemüse. Warum habt ihr euch für dieses Modell entschieden? Also die meisten Höfe und Landwirtschaftsbetriebe liefern ja in erster Linie an den Einzelhandel, an große Supermarktketten. Warum macht ihr das anders?
Ja, zum ersten Mal, also wenn ihr aus dem Fenster guckt, dann werdet ihr sehen, dass da nicht so viel los ist bei uns. Ne? Also wir sind ja durchaus an einem schönen Ort, finde ich, aber es ist halt einfach nicht sehr dicht besiedelt bei uns. Das heißt, es ist klar, unsere Produkte müssen wir zu den Leuten bringen. Und ich finde die Arbeit mit Verbrauchern eigentlich sehr schön und habe auch den Eindruck, dass man da noch viel, wie soll ich das sagen, also da kann man schon auch Qualität vermitteln, finde ich. Man kann ein bisschen was erzählen, wie der Anbau funktioniert, man kann ein paar Rezepte mitgeben, wo vielleicht auch Produkte mal verarbeitet werden, die man gar nicht so kennt, wie Mango oder Pastinaken oder derlei Dinge. Und beim Handel ist das oft so ein bisschen uniform. Da muss man einfach gucken, dass man deren Kriterien erfüllt. Kaliber und was da alles eine Rolle spielt, das ist jetzt beim Endkunden nicht so wichtig. Und das finden wir eigentlich ganz cool.
Ja, Qualität könnt ihr auf jeden Fall vermitteln. Wir haben heute schon eine Führung auf dem Hof gekriegt und ich kann das bestätigen.
Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Seit 1995. Was hat sich denn seitdem verändert?
Das sind ja schon fast 30 Jahre jetzt, gell?
Wahnsinn. Ja.
Also, als wir hier begonnen hatten, war das ja schon erstmal als eine ganz komische Idee hier auch angesehen. Also ich glaube, da gab es vor allem hier im ländlichen Raum schon ein paar, die gesagt haben, das wird nichts oder was soll das und wofür ist das jetzt gut? Bio war ja damals wirklich eine absolute Nische und auch ein bisschen verschrien, dass es weniger schöne Produkte seien, die da entstehen. Und das war damals nicht so sehr so und ist heute auf keinen Fall so. Mittlerweile ist Bio ja wirklich im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Wir haben ja, glaube ich, in Deutschland einen Anteil von über 10% im Verbrauch. Und da spürt man natürlich schon, dass da auch ein breites Wissen in der Bevölkerung zum Thema Lebensmittel mittlerweile da ist. Vor allem in eurer Generation. Da ist das ja, also ihr seid ja eigentlich schon Bios in zweiter Generation sozusagen. Und da ist das, denke ich, mit einem anderen Selbstverständnis unterwegs dann.
Ihr seid ja nicht nur Bios, sondern auch Demeter zertifiziert. Da spricht man ja auch von biologisch dynamischem Anbau. Was ist denn nochmal das Besondere an Demeter?
Also Demeter gilt ja als der strengste Anbauverband. Er ist auf alle Fälle der älteste. Der feiert ja bald 100-Jähriges in ein paar Jahren. Und das drückt natürlich auch ein bisschen die Denke aus, die dahinter steckt. Das hat positive Aspekte, weil es wirklich eine sehr tiefgehende Idee ist. Hat natürlich auch kritische Aspekte, weil man Demeter danach sagt, sie werden manche etwas unbeweglich. Aber ich glaube, für den Verbraucher ist das Wichtigste, dass es einen Kriterienkatalog gibt, der äußerst streng ist. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland 300 zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe und bei Demeter sind es, glaube ich, 7 oder 9, die noch zugelassen sind. Und da gehört das Kochsalz schon dazu. Also insofern, glaube ich, kann der Verbraucher bei dem Warnzeichen Demeter davon ausgehen, dass die Kriterienliste sehr lang ist. Und dass es eben die Besonderheit hat, auch die sogenannten Präparate auszubringen. Das sind ähnlich noch homöopathisch wirkenden Substanzpräparate, die wir auf Boden und Pflanze ausbringen. Zur Stärkung derer und zur Aktivierung des Bodenlebens.
Ihr selbst, wir haben es gesehen bei unserer kleinen Führung, baut ja nur Gemüse an und habt eine Bäckerei und verpackt die Sachen. Habt ihr dann auch Kooperationen mit anderen Höfen, die zum Beispiel Viehhaltung betreiben? Und falls ja, warum braucht ihr sowas?
Also ja, Gott sei Dank. Sonst wäre es für uns auch ganz schwierig, diese Kriterien zu erfüllen. Du sagst schon Gemüse- und Getreidebauern an. Das geht hier ganz gut, aber eben auch nur zum Teil. Wir haben in dieser Region nicht die Möglichkeit, alle Kulturen anzubauen. Und wir haben von Anfang an ein sehr breites Netz an Partnerbetrieben, die eigentlich, so meine ich, ganz froh sind, dass sie sich um die Vermarktung nicht kümmern müssen, sondern für uns die Produkte anbauen.
Also du meintest zum Beispiel Zwiebeln, gell?
Ja, genau.
Vom Wiese?
Die kannst du hier nicht anbauen, das wird nichts. Und Kartoffeln und Karotten, also so Sachen, das funktioniert hier nicht. Und da sind wir Gott froh, dass es wirklich seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, auch Demeter oder Bioland, Naturland, Biokreisbetriebe gibt, die uns hier sehr zuverlässig beliefern. Wir haben ja sogar im Dorf einen zweiten Bierbetrieb, die Biokäserei Wohlfahrt, mit der wir seit zu Beginn auch zusammenarbeiten. Und was uns auch das Glück beschert, hier in der ganzen Gemarkung über 50% Bioflächen zu haben. Das ist natürlich toll zu arbeiten.
Bei Demeter ist es ja auch zum Teil wegen diesem Kreislauf vorgeschrieben, dass man ein gewisses Viehhaltung genau. braucht. Ihr löst es dann über die Kooperation.
Gell? 3 Kilometer über diesen Berg, so genau. Kirchenberg in die Richtung, gibt es eine Familie Trummer, die seit, glaube über 20 Jahren mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Wir lassen ein paar Flächen mit Kleegras hier stehen, wo die Futter für sie ihre Tiere mähen können. Und im Gegenzug bekommen wir von denen Mist und Dünger, den wir für die Gemüseflächen gut brauchen können. Und beide Betriebe wirtschaften seit Jahrzehnten ökologisch und damit macht es nur Sinn.
Wir sehen also, das geht alles irgendwo Hand in Hand, wodurch man einfach keine chemischen Dünger braucht, die man auf irgendwelche Äcker klatschen muss, weil man einfach durch die Viehhaltung praktisch einen natürlichen Dünger kriegt.
Und das Bodenleben aktiviert und Leguminosen anbaut. Also das sind Pflanzen, die ja Stickstoff aus der Luft sammeln, wie Kleegras oder auch Bohnen, und demgemäß dann wieder Nährstoffe sammeln. Und ich finde es ja schon lustig, wir sprechen ja in Deutschland seit einigen Monaten schon über diese Energieproblematik, die wir haben. Und man muss einfach sehen, in der konventionellen Landwirtschaft wird pro Kilogramm Nährstoff, also pro Kilogramm Stickstoff, 1 Kilogramm Rohöl benötigt. So, also das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es rein auf der Energieebene hier dann auch Unterschiede gibt.
Ihr verkauft ja nicht nur Produkte, die man in Deutschland anbauen kann, sondern durchaus auch Produkte, die man hier nicht anbauen kann. Was sind eure Kriterien, wenn ihr Produkte aus dem Ausland zukauft?
Also zum Beispiel Bananen, Orangen, Kiwi.
Die Bananen, genau. Das ist, das ist ja das besondere Thema mit den Bananen, verstehe ich auch. Also erstmal gucken wir natürlich, dass es möglichst nicht so weit entfernt angebaut wird. Das heißt lieber Europa, soweit es geht, und dann vielleicht nicht ganzjährig. Also lieber Kiwi aus Europa, aber dann vielleicht auch mal nicht über das ganze Jahr. Oder ähnlich Weintrauben. Es gibt ja im Winter auch Weintrauben aus Südafrika. Da machen wir dann lieber einen Rückzieher und gucken, dass wir sie anbieten, wenn sie aus Italien kommen oder auch aus Österreich oder aus Deutschland. Und bei den Bananen gibt es ja nun mal keinen Weg um die fremden Kontinente herum. Und da haben sich Gott sei Dank jetzt auch Leute Gedanken gemacht, wie man dieses Produkt neben der 100% ökologischen Anbauweise nochmal speziellen Kriterien unterwerfen kann. Also wie wird das transportiert? Darf auf keinen Fall geflogen werden? Wie sind die sozialen Bedingungen in der Anbauregion? Wie wird dann auch, sagen wir mal, die Reife in Deutschland oder Nachbarländern betrieben? Weil die kommen ja nicht vollreif nach Deutschland, sondern eher grün. Und da haben wir uns Gott sei Dank mit unserem Großhändler auch eine ganz gute Strukturarbeit erarbeitet, um da wirklich, sagen wir, das Bestmögliche aus diesem Produkt dann auch anbieten zu können.
Du hast vorhin in unserer kleinen Führung was gesagt von einer Retterkiste. Also das Gemüse, was von bestimmten Standards nicht wirklich als das Gemüse akzeptiert wird, trotzdem verkauft werden kann.
Ja, wir haben ja die Küche, Gott sei Dank. Ne? Und Alessio, unser Koch, der das toll macht, verarbeitet mit seinen Mitarbeitern manchmal Dinge, die halt nicht so formschön sind, dass sie in die Kiste kommen. Aber das hat auch Grenzen. Und deshalb war so der Gedanke, ob wir an manchen Stellen nicht auch Produkte, die völlig einwandfrei sind, aber optisch nicht den Gesetzmäßigkeiten entsprechen, weil sie vielleicht beinig sind und ein bisschen krumm oder Untergrößen oder Übergrößen, wie auch immer, haben. Und das wegzuwerfen ist eigentlich total schade. Und darum war die Idee, dass wir das in die Kiste packen. die man dann nicht so individuell bestücken kann wie die anderen Sachen. Und die haben wir dann als natürlich ein bisschen aufladen wollen mit dem Begriff der Retterkiste, weil letztendlich schützt diese Produkte vor dem Kompost.
Eine Frage, die mich interessieren würde, ist, wie viel an nicht so formschönem Gemüse habt ihr eigentlich? Also ist das nur ein kleiner Teil oder ist das eigentlich relativ viel, was in vielen anderen Betrieben einfach weggeschmissen werden muss?
Also der Anteil wird immer weniger, habe ich den Eindruck, weil die Professionalität der Anbaubetriebe im Biobereich echt zunimmt. Also die machen da tolle Qualitäten. Aber ich sage mal, gefühlt so in der Größe 10% hast allemal. Und manchmal sind es ja auch Dinge, die im Lager passieren. Mhm. Also dass dann vielleicht eine Paprika 2 Tage zu lange liegt und an einer Stelle vielleicht mal anfängt, an der Oberfläche schon ein bisschen haarig zu werden. Das kann ja passieren, auch wenn sie vorher gute Qualität hatte.
Da haben ja dann vor allem Supermärkte häufig Probleme. Da werden dann die Lebensmittel weggeworfen, weil sie natürlich auch niemand mehr kaufen will. Gelingt es euch durch euer Kistenkonzept und natürlich auch durch die Küche, wo ihr angeschlagene Lebensmittel dann noch verkocht, diese Wegwerfmentalität oder diesen Wegwerfanteil schon zu niedrig zu halten?
Das gelingt uns, ich glaube, mittlerweile sehr gut. Also zum einen haben wir die Küche, wie du schon sagst, zum zweiten rufen wir dann auch mal bei der Tafel an und sagen, helft uns. Zum dritten haben wir auch, ich sag mal, intern noch ein paar Möglichkeiten. Also es gibt ein paar Mitarbeiter, die gerne mal reichlich einkochen. Aber, wie ich schon sagte, die Retterkiste wäre natürlich nochmal eine Option, da sicher zu sein. Was uns total hilft, sind unsere Kunden. Mhm. Also dadurch, dass die uns ja im Vorfeld sagen, was sie gerne hätten, haben wir ja dann bessere Möglichkeit, das zu steuern als viele Läden. Läden müssen ja Produkte immer ausstellen, damit sie gekauft werden. Und wir können eigentlich mit der Menge arbeiten, die von unseren Kunden vorbestellt ist. Das macht uns vieles leichter. Im Brotbereich zum Beispiel haben wir da kaum Probleme dann.
Was ist denn das Besondere an eurem Brot, was ihr in eurer eigenen Bäckerei hier backt?
Oh, wo fange ich da an? Also erstmal natürlich, dass es beim Vollkornbrot ausschließlich hofeigenes Getreide ist. Wir backen nur mit Roggen und Dinkel. Wir geben dem Brot total viel Zeit. Wir haben Teige, die zum Teil 20 Stunden Vorlauf kriegen. Wir haben den Ofen, der mit Holzpellets beheizt wird, weil unser Ziel war, in der Bäckerei CO2-neutral zu arbeiten. Ja, und zu guter Letzt arbeiten wir noch mit Elisa-Quellwasser. Das heißt, unser Trinkwasser wird aufbereitet, was tatsächlich nochmal eine bessere Brotqualität danach mit sich bringt.
Und es hält vor allem auch über die Lieferung hinweg frisch.
Genau. Also dadurch, dass Roggen und Dinkel verarbeitet wird, entstehen oft geschmackvolle Brote, die nicht am ersten Tag gegessen werden müssen. Und es gibt uns auch die Möglichkeit, mit einem geringen Anteil von Nachtarbeit in der Bäckerei zu arbeiten, was ich sehr wichtig finde.
Weil dann einfach, meintest du, die Bäcker länger Spaß an ihrem Beruf haben.
Das hoffe ich.
Weniger übermüdete
das
Bäcker.
Das hoffe ich. Und im Moment ist auch so. Also die sind gut drauf und machen einen tollen Job. Und wir backen tatsächlich dann auch in den Nachmittag und Abend hinein und liefern die Brote am Morgen dann aus.
Jetzt hatten wir es gerade schon von der Lieferung an den Kunden. Ihr habt ja gestern ein neues Lager in Nürnberg eröffnet und damit auch ein neues Lieferkonzept euch erdacht, richtig?
Richtig, ja, den Speicher Nürnberg. Ich muss immer noch ein bisschen schmunzeln, weil wir uns wirklich erst auch noch dran gewöhnen müssen. Aber wir freuen uns zunehmend. Wir sind jetzt direkt vor Ort in Nürnberg und können damit natürlich den dort lebenden Menschen viel mehr anbieten. Also wir liefern elektrisch aus. Das heißt, wir sind damit bei der Auslieferung wirklich CO2-neutral. Wir können natürlich mit kürzeren Wegen auch kürzeren Vorlauf anbieten. Wir haben mehr Platz, das heißt, wir erweitern unser Sortiment ein bisschen. Und insofern sind wir da sehr froh, wirklich vor Ort zu sein.
Und manchmal gibt es ja auch so ein bisschen Kritik, jetzt vielleicht in Nürnberg, wo keine E-Mobilität stattfindet, sondern in den Landkreisen außenrum, da fahren die mit Transportern durch die Gegend. Das finden vielleicht manche nicht so cool. Was entgegnest du auf so eine Kritik?
Erstmal haben sie da recht. Also natürlich ist es nicht cool. Wir haben jetzt hier auch 1-2 Elektrofahrzeuge im Einsatz, soweit es halt der Radius um den Hof erlaubt. Und ich sag mal so, wir achten sehr darauf, das Netz so dicht zu halten, dass wir pro Adresse inklusive An- und Abfahrt nicht mehr als 2 Kilometer zustande bringen. Und wenn ich mich so umgucke, auch in den kleineren Städten, vermute ich, dass manch Verbraucher für den Einkauf am Wochenende die 2 Kilometer auf alle Fälle auch zustande bringen. Also wir gucken, dass wir nicht in jede, also dass wir unser Gebiet nicht permanent erweitern, das tun wir nicht, sondern lieber eine Dichte, kriegen, wo die Strecke vertretbar bleibt. Und so können wir auch dazu stehen.
Außerdem sind ja eure Lebensmittel sehr regional überhaupt schon.
Das ist die Idee des Vorherigen sozusagen. Also dass wir einfach die Belastung der Produkte, bevor wir sie anfassen, an der Stelle möglichst gering halten.
Das große Thema dieses Herbstes und Winters war ja Energiegewinnung. Wie handhabt ihr denn die Energiegewinnung an diesem Hof? Also woher bekommt ihr euren Strom?
Also wir haben alle Flächen natürlich mit Solaranlagen bestückt, sind selber mit...
Also die Dachflächen.
Die Dachflächen, die ja mit Solaranlagen bestückt, was schon ein bisschen was ausmacht. Dann sind wir noch Mitakteur bei einem lokalen Windkraftwerk. Also wir haben im Ort zwei Windkrafträder. Da sind wir von Anfang an dabei gewesen. Und bei der Wärme und ansonsten den Rest halt mit Grünstrom, sage ich jetzt einfach, wenn ich das sagen darf. Und bei der Wärme haben wir vor 12 Jahren den Dreh hingekriegt, dass wir mit einer Hackschnitzelheizung alle Gebäude warm machen und mit 3 Nachbarlandwirten aus 2 Kilometer Entfernung das Restholz sozusagen von denen verwenden, um unsere Räume hier uns Wasser warm zu kriegen.
Genau, es gibt ja auch so Konzepte, die Landwirtschaft und die Energiegewinnung zu vereinen.
Beispielsweise, dass man auf Feldern praktisch auch noch Hecken und Bäume wachsen lässt, von denen man das Holz dann später als Brennholz benutzen kann. Zieht ihr sowas auch in Betracht oder gibt es da Kriterien, die das nicht möglich machen?
Also prinzipiell finde ich die Idee erstmal gut. Diese schnell wachsenden Hölzer an manchen Stellen machen die viel mehr Sinn, als mit Mais-Biogasanlagen zu bestücken zum Beispiel. Also erstmal finde ich die Erweiterung der Energiegewinnung um diesen Bereich sehr sinnvoll. Wir haben hier nicht die Flächen zu. Also ich sagte am Anfang schon, uns stehen um die 30 Hektar zur Verfügung. Und die sind seit langer Zeit auch gut geplant in der Fruchtfolge, wo eben Gemüse, Getreide und das Feldfutter für den Partnerbetrieb auch sich abwechseln. Und da wäre jetzt aus meiner Sicht wenig Platz für die Umsetzung dessen. Aber wo das geht, von den Flächen, ja klar, auf geht's.
Ja, du hast vorhin schon erzählt, ganz kurz, ihr habt auch größere Probleme mit dieser Klimawandel-Problematik inzwischen. Klar. Magst du dazu kurz was sagen?
Die Probleme, glaube ich, haben wir alle, ne? Also um Himmels Willen. Und auch uns steht da noch einiges bevor. Es sind ja gar nicht die Durchschnittswerte, die uns jetzt regional zu schaffen machen. Das ist weltweit natürlich sehr wichtig, ob dass wir uns hier in einem Rahmen halten, aber für uns lokal sind es oft die wechselnden Witterungen, also dass es dann nach einer gewissen Zeit von Hitze und Trockenheit auf einmal anfängt, hier in einer Stunde 40 Liter Wasser zu geben, am besten mit Hagel. Aber Gott, was soll ich sagen? Da müssen wir uns drauf einrichten. So ist es und so wird es weiter werden. Und wir versuchen das Ganze halt durch eine sehr breite Fruchtfolge einigermaßen auf ein Niveau zu halten, wo wir es vertreten können. Also da gibt es dann vielleicht in 2 Kilometer Entfernung Mangold und Pak Choi und auf dem anderen Stück auch nochmal. Mhm. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Unwetter schon oft auch was sehr Lokales sind. Mhm. Also die Aufteilung auf verschiedene Flächen ist ein Thema. Dann natürlich eine gewisse Sortenwahl, die vielleicht 1-2 Grad im Herbst, wenn es kalt wird, nachts mehr aushält.
Du hast das beim Dinkel vorhin erzählt, gell?
Ja, da gibt es natürlich Sorten, die vielleicht ein bisschen robuster sind. Der Dinkel ist per se ja ein sehr robustes Getreide. Mhm. Das heißt, wenn es da wirklich zu Schwankungen kommt, wie längere Trockenzeiten oder auch mal einen starken Wind, Regen, dann fällt er nicht so um wie Weizen. Also man muss sich, glaube ich, durch die Kulturtechnik, durch die Sortenwahl und durch die Verteilung auf eine größere Vielfalt und Fläche dagegen einigermaßen wappnen.
Und du meintest, ihr sammelt dann auch Grundwasser und setzt es sparsam mit Tröpfchenbewässerung auf.
Genau, wir haben 2 Stellen, wo wir Oberflächen als Grundwasser sammeln können, was durch die Hanglagen einfach ziemlich ganzjährig auch fließt. Und die Wasserqualität, die checken wir regelmäßig, dass da nichts passiert. Und dann versuchen wir damit halt möglichst effizient und sparsam umzugehen.
Es steht ja immer im Raum, dass viel zu viel gesellschaftlicher Druck auf Landwirten und Landwirtinnen lastet. Wie empfindest du das? Ist das auch so, wenn man die Kunden praktisch direkt beliefert oder entsteht dieser Druck sehr stark auch einfach durch diese großen Supermarktketten, die die einfach immer sehr perfekt ihre Sachen haben wollen?
Also erstens finde ich diesen Druck schon spürbar. Ich glaube zum Beispiel, dass Landwirte eine großen Einfluss auf unsere Kulturlandschaft haben und dass die dafür oft gar nicht gewürdigt werden. Mhm. Also dass es einfach schön ist draußen, dass man am Wochenende gerne rausgeht. Das hängt ja oft damit zusammen, wie landwirtschaftliche Arbeit betrieben wird. Ob es eine Vielfalt hat, ob es Monokulturen hat, ob die Flächen offen bleiben oder versteppen und so, das ist ja alles in Hand der Landwirte. Und ich glaube schon, dass es für uns einen Unterschied macht durch unsere Kunden, den Verbrauchern, Schulen, Kindergärten. Also ich finde, wir haben tolle Möglichkeiten, mit unserem Kunden im Gespräch zu sein und damit auch ein gewisses Verständnis zu wecken. Und das fällt in den Supermarktketten natürlich ein Stück weit weg, weil dafür nicht die Zeit ist, die Strategie gar nicht das zulässt, dass dort Informationen in der Art den Kunden gegeben werden. Und natürlich, immer wenn industrielle Prozesse ins Spiel kommen, dann braucht es andere Qualitäten. Dann muss das Produkt uniformer sein, dann müssen die Kaliber gleich sein, dann müssen die Prozesse gleich sein. Das ist ja bei uns nicht so. Wir können das ja selbst gestalten. Und da bin ich schon froh um unsere Kunden sozusagen, weil die uns da auch vieles, wie soll ich sagen, mittragen.
Was würdest du dir denn wünschen von den Menschen, damit vielleicht für Landwirtinnen und Landwirtinnen ein bisschen weniger gesellschaftlicher Druck da ist, dass sie ein bisschen mehr verstanden sind?
Also ich glaube, wir am Hutzlhof profitieren total davon, dass unsere Kunden einfach gut Bescheid wissen. Ich glaube, je aufgeklärter die Verbraucher sind, desto besser können sie auch Fragen stellen und desto mehr passiert auch Qualität. Also wenn ihr als Kunde in den Laden geht und sagt, hey, wo kommt das Produkt her, dann muss man erstmal aufs Etikett schauen, dann steht es da drauf. So, und wenn er aber dann noch fragt, sind das so samenfeste Sorten, die das Gemüse, was hier im Gemüse ist, so wie am Hutzlhof, oder sind das andere, dann wird es ja schon schwierig für viele im Verkauf. Und ich glaube, je fordernder die Verbraucher werden, an der Stelle auch Informationen haben zu wollen, umso mehr wird Qualität entstehen. Und das ist der Weg, den wir am Hutzlhof eigentlich seit langem gehen. Wir informieren viel, wir machen alles transparent und gucken eigentlich, dass wir die Leute eher animieren, da auch kritisch zu sein.
Es ist ja im ökologischen Sinne auch sehr wichtig, dass man strukturreiche Flächen hat. Ihr seid ja ein recht kleiner Betrieb und du meintest das vorhin schon so schön, wenn die Bauern aus dem Knoblauchsland kommen, dann sagen die, was, hier kann man ja gar nicht mit dem Traktor rauffahren. Aber es sind eben auch andere Sachen wichtig, wie vielleicht Blühstreifen oder Kleingewässer als Lebensräume für viele Arten. Weil es gibt ja aktuell nicht nur eine Klimakrise, sondern wir sind ja eigentlich in einer Doppelkrise mit Klimaerwärmung und großem Artensterben. Also gerade Insekten oder Ackerkräuter sind ja schon Dinge, die aus den Kulturlandschaften sehr verschwinden. Engagiert ihr euch da auch in dem Bereich? Magst du uns dann Zuhörern also, das vielleicht kurz erzählen?
Ja, klar, gern. Also zum einen profitieren wir am Hutzlhof natürlich durch die Anwesenheit des zweiten Biobetriebes, sagt ihr ja schon, die Biokäserei Wohlfahrt, weil wir damit den überwiegenden Teil der Gemarkung ökologisch bewirtschaften können. Und das macht vieles leichter, weil man damit nicht so sehr sich abgrenzen muss, vielleicht zu Flächen und Kulturen, die in der Kulturführung problematisch für uns sind, weil einfach häufige Biozidanwendungen oder so passieren. Das Thema haben wir nicht so. Dann ist es so, dass wir hier in der Oberpfälzer Hügellandschaft, also Oberpfälzer Jura ist eine Hügellandschaft, zu tun haben mit ganz unterschiedlichen Bodenarten. Also wir haben in den Tallagen, haben wir zum Teil gute Ackerböden, wo man Gemüsebau gut machen kann. Wir haben aber an den Südhängen auch typische Trockenwiesenstandorte und wir haben zum Teil auch wechselfeuchte Flächen, weil das so ein bisschen terrassiert. Mhm. Also allein die Unterschiedlichkeit durch die geologischen Gegebenheiten führt natürlich auch zu einer hohen Artenvielfalt, wo unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Tierarten und so weiter hier sind. Und wir haben eine relativ kleinparzellige Landschaft. Also ich glaube, bei unseren Flächen ist der Durchschnitt unter einem Hektar die Größe. Und das ist sehr untypisch in der heutigen Zeit. Die Flächen, die Landwirte suchen natürlich auch nach einer gewissen Effizienz und da spielen so kleine Flächen. Erstmal machen die keinen Spaß, aber für uns im Gemüse ist das völlig okay, weil fast jeder Acker von Hecken oder Baumreihen umsäumt ist, was das Verhältnis zwischen Schädling und Nützling natürlich wieder erleichtert. und wir in der Fruchtfolge oft auch Gründüngungen mit einsehen, um die Bodengesundheit zu fördern. Und dann blüht halt mal Fazilia im Sommer oder dann sind Sonnenblumen da oder dann ist eine Malve in der Gründüngung und so weiter. Also das bedingt sich bei uns durch den Standort eigentlich sehr gut.
Ja, es gibt dafür ja auch so staatliche Unterstützung zum Teil durch diese Naturausgleichsmaßnahmen. Ja. Oder könnt ihr, oder sagst du, das ist schon in einem sinnvollen Rahmen oder würdest du dir da mehr wünschen, mehr Unterstützung?
Als ökologisch wirtschaftender Betrieb wünscht man sich da natürlich immer mehr, keine Frage. Erstmal sind wir aber froh, dass es überhaupt honoriert wird, weil der Mehraufwand ist ja unstrittig, den wir haben, sodass wir pro Hektar halt einen gewissen Geldbetrag, ich glaube, ich kann es gar nicht genau sagen, unabhängig von den Programmen sind es glaube ich 200-300 Euro, die öffentliche Hand tatsächlich die ökologische Landwirtschaft fördert. Das ist ja erstmal nur gut. Im Einzelfall gäbe es, glaube ich, schon noch Dinge zu tun, um manche Flächen noch stärker in die Ökologisierung zu bringen. Also manchmal wird Produktivität im konventionellen einfach noch zu stark gefördert, sodass ökologischer Landbau damit unrentabel wird. Und das ist schon ein Problem, vor allem wenn man merkt, dass an guten Standorten dann die Pachtpreise steigen und dort die Ökobetriebe richtig Probleme haben, das Geld dafür aufzubringen. Und da könnte man schon für die noch mehr tun, zweifelsohne.
Aber am meisten hat es wahrscheinlich auch der Verbraucher in der Hand, ob er zum etwas teureren Bio-Lebensmittel aus der Region greift vielleicht oder zum Ja-Produkt aus dem Rewe.
Und da kann ich die Leute nur animieren, sich damit zu beschäftigen, wo lokale, kleinteilige Betriebe arbeiten, weil das eigentlich, ich sag mal, der Garant dafür da ist, dass diese industrielle Entwicklung der Lebensmittelwirtschaft möglichst zurückgehalten wird. Also insofern fragt nach, wo ihr einkauft, was ist da drin, was bedeutet das, was da draufsteht und bevorzugt lieber kleinstrukturierte Angebote, dann glaube ich, wird die Vielfalt erhalten.
Ja, das ist ja eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber eine kleine Frage haben wir vielleicht noch. Du hast ja hier ein Riesensortiment an Lebensmitteln vor der Tür. Was sagst du denn, worauf bist du besonders stolz oder wo läufst du vielleicht manchmal hin, um dir selber was zu holen, weil du nicht widerstehen kannst? Bei mir war es dieses Semmelknödelglas hier, das, cool, das ich unbedingt mitnehmen wollte.
Das war es bei mir tatsächlich auch.
Richtig toll. Das ist wieder so ein Projekt, na, da bleibt manchmal ein Baguette oder ein Brötchen übrig. Und dann machen wir halt die Semmelknödel draus.
Ja, und was ist so dein Lieblingsprodukt, was ihr hier?
Naja, ich habe Landwirtschaft studiert und so bin ich zum Gemüsebau gekommen, aber ich bin in einer Bäckerei aufgewachsen. Mhm. Und was ich als Kind schon faszinierend fand, das einfach in der Bäckerei riecht es gut, finde ich. Ich hatte euch das unten schon gesagt. Ne? Und insofern sind für mich ist ein gutes, eigentlich sehr klassisches, gutes, klassisches Roggenbrot, so wie wir es hier machen, mit einer guten, milden Säuerung. Ich finde das einfach cool.
Dann vielen Dank, dass wir hier sein durften und vielen Dank für deine Zeit.
Und vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder eingeschalten habt. Schaut auch nächstes Mal wieder rein, da sind wir wahrscheinlich im Naturpark Fränkische Schweiz. Genau. Ja, und dann nochmal danke an dich und an den Hutzelhof für die tolle Führung und das Interview.
Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.